Haften war die Ehefrau des Legationsrats Hans Bernd von Haften, der zusammen mit seinem Bruder Werner zu den führenden Köpfen der Verschwörung gehörte.
Ich weiß, dass mein Mann von etwa Januar 44 an von den Attentatsplänen genauer wusste und immer wieder durch seinen Bruder unterrichtet wurde. Und er hat sehr oft abends meinen Mann in diese Vorbereitungen hineingezogen und ließ sich von meinem Mann helfen. Was für meinen Mann deshalb besonders schwierig war, weil er als Christ war er sehr zweifelhaft, ob man überhaupt ein Attentat planen sollte. Denn er nahm das Gebot, du sollst nicht töten, wirklich wörtlich ernst. Zweimal war es schon Anfang Juli geplant und musste abgeblasen werden, weil nicht alle dabei gefasst werden konnten. Und am 19. sagte er zu mir schon, wenn jetzt die Nachricht kommt, dass das Attentat demnächst stattfinden soll, dann wird es auch passieren. Jetzt muss der Film ablaufen.
Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, in Afrika schwer verwundet, hat am Vormittag des 20. Juli in Ostpreußen die Bombe gelegt und am Nachmittag in Berlin den Staatsstreich ausgelöst. Am Abend starb er durch ein Erschießungskommando. In seiner katholischen Adelsfamilie war die Frage des Hitlereides und des Widerstandsrechts oft erörtert worden. Hitlers Treulosigkeit gegenüber der eigenen Truppe und dem eigenen Land gab den Ausschlag.
Ich hatte mir also vorgenommen, in keinem Falle mich irgendwie für eine ungeklärte Lage mit meiner Truppe missbrauchen zu lassen.
Auf Anraten seines politischen Führungsoffiziers telefonierte Rehmer mit Hitler.
Ich hatte das Gefühl, dass mir vielleicht eine Schallplatte mit der Stimme Hitlers vorgespielt werden könnte, um mich zu täuschen. Als dann aber der Führer sagte, eine kleine Clique eheloser Offiziere hat gegen mich ein Attentat geführt, das Gottlob misslungen ist. Das hat den Vorteil, dass wir nunmehr die Saboteure der Fronten oder Ostfront haben und gegen diese kurzen Prozess machen werden. Sie erhalten von mir alle Vollmachten von Berlin. Ich hatte wieder die Richtschnur meines Handels gefunden, denn ich war eidgebunden. Ich hatte freiwillig meinen Eid auf den Führer abgelegt und wusste nunmehr, was ich zu tun hatte.
Helmut Kolakowski lag am 20. Juli 1944 verwundet im Lazarett.
Meine erste Reaktion war Schweinerei. Mir war das unvorstellbar, dass so etwas passieren konnte und auch die Art, wie es passiert ist. Heute denke ich anders darüber. Ich habe heute andere Wertvorstellungen. Man ist reifer geworden. Man hat gelernt.
Emil Graf Spanocki erlebte den 20. Juli auf einer Kriegsakademie.
Im Nebenzimmer ist ein Freund von mir gelegen, ein Nachkomme von Bismarck. Der war in meinem Hörsaal. Und beim Vorbeigehen fragte er mich noch, was ist denn los? Sag ich also, das und das, sagt er. Ja, lebt der Kerl jetzt eigentlich noch oder ist er endlich hin? Wörtlich. Worauf ich eher voll Schrecken seine Tür zugehaut habe, damit ein anderer das nicht hört. So habe ich den 20. Juli. Nur da kam ja wieder etwas dazu der damaligen Zeit. Man war sich einig in einem bestimmten Kreis von jüngeren Offizieren, die sich eigentlich, ich würde fast sagen, vom Geruch erkannt haben, dass man die Partei nicht ausstehen konnte.
Robert Krötz war PK-Berichter bei der Waffen-SS.
Der 20. Juli war für uns zunächst ein solcher Schock und auch nicht nachrichtlich ausschöpfbar. Erst am späten Nachmittag kam aus der Quelle der wirklichen Information das Ergebnis. Der 20. Juli war schiefgelaufen, Stauffenberg war verhaftet, Major Rehmer hatte ihn festgesetzt. Und über das Ganze wurde ein scheinreligiöses Mäntelchen der Vorsehung gehängt. Gott hatte sichtbar seine Hand über den Führer gehalten.
Ich bin nie parteipolitisch gebunden
gewesen. Ich habe noch nicht mal zur AJ gehört, geschweige denn zur Partei.
Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee. Und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen bis zu unserem endgültigen Sieg.
Abends am 21. Juli kam ein Mann wieder nach Mecklenburg zu uns, um uns den Tod seines Bruders zu sagen und um Abschied zu nehmen von uns. Und von mir ganz ausgesprochen wirklich den letzten Abschied. Denn er hatte keine Hoffnung mehr, dass er nicht verhaftet würde, weil er ja mit dem Bruder zusammen in meinem Elternhaus gewohnt hat. In dieser Nacht war mein Mann sehr verzagt und ich war andererseits erstaunlich ruhig und vielleicht konnte ich ihn dadurch trösten, obgleich es mir nachher sehr hart vorkam, dass ich ihm zum Beispiel einen Satz sagte wie diesen: ob wir nun früher oder später sterben, jetzt müssen wir gerade stehen für das, was wir diese ganzen 14 Jahre gedacht haben. Er antwortete: und doch hofft der Mensch bis zum letzten Atemzug, antwortete er. Am nächsten Morgen verließ er uns. Mit dem Fahrrad fuhr er nach Neustrelitz, während ich unser jüngstes Kind stillte. Dann hat er mich am Sonntag, den 23. nochmal angerufen, um mir zu zeigen, dass er noch frei war. Aber an dem Sonntagabend ist er dann verhaftet worden.
Hans Bernd von Haften wurde bald der Prozess gemacht. Das große Aufräumen hatte begonnen. Vor dem berüchtigten Volksgerichtshof Roland Freislers trat er durch eine besonders mutige Aussage hervor.
Verrat ist irgendwie abzuweichen von der Treue gegenüber dem Führer.
Diese Treuepflicht habe ich nicht mehr empfunden.
Aha, so. Das ist also klar, die haben sie nicht empfunden. Und dann, wenn ich keine Treue empfinde, dann kann ich auch nicht als Verrat ansehen.
Nein, so ist es nicht ganz. Sondern ich, nach der Auffassung, die ich von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers habe, nämlich, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen ist, war der Auffassung...
Das ist ja also kein Wort zu sagen.
Jawohl.
Denn keiner Beamter im Auswärtigen Dienst.
Ich saß dann 9,5 Wochen in Einzelhaft in Alt-Moabit. Und seltsamerweise am Todestag meines Mannes, von dem ich bis dahin dann überhaupt nichts gehört hatte, besuchte mich der befreundete Pfarrer, Gefängnispfarrer Pölchau, Harald Pölchau, von dem ich schon durch meinen Mann gehört hatte. Dadurch konnte ich mich ihm anvertrauen und auch meine große Not wegen des bevorstehenden Verhörs ihm mitteilen. 8 Tage später kam Pölchau wieder in meine Zelle und diesmal sagte er mir, dass er am Abend vor 8 Tagen ins Gefängnis gerufen worden war durch seine Vertrauten, dass wieder eine Hinrichtung war. Und diesmal also eigentlich erst die zweite Hinrichtung von den 20. Juli-Leuten. Und dass mein Mann also am 15. August erhängt worden war. Zunächst war das für mich eigentlich eine Erleichterung. Denn nun war diese schreckliche Sorge und Angst um ihn, konnte in Kummer und Trauer sich verwandeln.
Haften schrieb in seinem Abschiedsbrief aus der Todeszelle: Meine liebe, liebste Frau, meine gute Barbara, wohl in wenigen Stunden werde ich in Gottes Hände fallen. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für alle Liebe und allen Segen, die du mir in den 14 Jahren unserer Ehe geschenkt hast. Bitte vergib mir allen Mangel an Liebe. Ich habe dich sehr viel mehr lieb, als ich dir gezeigt habe. Liebe Frau, ich sterbe in der Gewissheit göttlicher Vergebung, Gnade und ewigen Heils. In der gläubigen Zuversicht, dass Gott all das Unheil, Schmerz, Kummer, Not und Verlassenheit, das ich über euch gebracht habe und das mir das Herz abpresst, aus seinem unermesslichen Erbarmen und Segen wandeln kann.
Der Mythos Hitler war unerschüttert. Der Krieg ging weiter. Katastrophal weiter. Als die Alliierten sich bereits Paris näherten, erhob sich dort der französische Widerstand. Und es kam zu tagelangen Straßenkämpfen mit der deutschen Garnison, in der einige Offiziere an den Ereignissen des 20. Juli beteiligt waren. Hitler befahl dem deutschen Stadtkommandanten General von Choltitz, die ganze Stadt in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Doch der General verweigerte die Ausführung des Befehls und verhandelte stattdessen mit den französischen Widerständlern über einen Waffenstillstand.
Am 24. August 1944 kapitulierte die deutsche Garnison von Paris.
Fall von Paris. Und in Moskau eine Art Siegesfeier. Die Russen hatten sich für die deutschen Kriegsgefangenen der Heeresgruppe Mitte eine besondere Demütigung ausgedacht.
Major Richard Petschelt berichtet darüber.
4 Tage vor dem berühmten Marsch waren wir auf einen sogenannten großen Sportplatz zusammengetrieben. Circa 30.000. Wir kriegten 3 Tage nichts Richtiges zu essen, dann Hirsesuppe, ein Eimer für 10 Mann. Alle stürzten sich drauf. Erfolg, ganz schnelle Reaktion des Magens, Durchfall. So marschierten wir nunmehr verstärkt durch weitere Kriegsgefangene deutscher Art, ca. 52.000 durch Moskau. 5 Stunden Marsch.
Flammen erhellen die Nächte an diesen schwer umkämpften Barrieren eines von Tag zu Tag härter werdenden deutschen Widerstandes.
Im Osten konnten die Deutschen immer stärker werdenden Angriffe nur noch mit schwachen Kräften abwehren, im Gegensatz zur offiziellen Propaganda. Allein die Schlachtflieger erzielten immer noch erstaunliche Erfolge und befreiten den deutschen Lanzer, der bis zum letzten weiterkämpfte, aus mancher kritischen Lage.
Oberfeldwebel Franz Ingenbrandt wurde im Spätsommer 1944 ins Führerhauptquartier befohlen, wo ihm Hitler die goldene Nahkampfspange überreichte.
Bei dem Eintritt in den Führerbunker wurden wir abgetastet auf Waffen und so weiter. Wurden nach rechts in einen Raum geschleust, weil 2 Kameraden das Eichenlaub bekamen. Uns hat man gesagt, wir sollen dem Führer nicht so die rechte Hand nicht so drücken, weil das nach dem Attentat das erste Mal war, wo er wieder die rechte Hand gab. Jeder meldete sich beim Führer mit Dienstgrad, Division und schloss nach rechts an. Anschließend erklärte er uns den Wert der Auszeichnung und schätzte sie hier ein wie das Ritterkreuz. Daraufhin verlieh er jedem die Auszeichnung, gratulierte dazu. Wir mussten aufpassen, dass wir ihn verstanden, weil er sonst so barsch gesprochen hat, aber jetzt wie ein gedrückter Mann daherging, der eine große Last trug. Er kam zum Ende und sagte, ich weiß genau, dass wir am Ende diesen Krieg doch gewinnen werden.
Im Spätsommer war die Rote Armee bis zur Weichsel vorgedrungen. Die Polen wollten ihre Hauptstadt Warschau aus eigener Kraft von den Deutschen befreien, um dann die politische Zukunft Polens selbst zu bestimmen. Nur mit brutalen Mitteln gelang es der deutschen Besatzungsmacht, den Aufstand der sogenannten Heimatarmee niederzuschlagen. Am anderen Ufer der Weichsel warteten die Russen ab und sahen tatenlos zu, bis die Aufständischen beseitigt waren, auf die sie, die Sowjets, nicht setzten. Am 1. Oktober gingen die Reste dieser Heimatarmee mit ihrem Anführer General Bor Komorowski in deutsche Gefangenschaft.
Die Russen hatten unterdessen an ganz anderer Stelle wieder losgeschlagen. In Rumänien.
Ist es an der Südfront durch den Verrat des rumänischen Königs Michael und seiner Hofkamarilla zu kritischen Situationen gekommen?
Nach Rumänien verließ auch Bulgarien das sinkende Schiff. Aus Griechenland und Jugoslawien zogen sich die Deutschen in aller Eile zurück. Im Norden schied Finnland aus dem Krieg. Es handelte einen Waffenstillstand mit den Russen aus. Die deutschen Truppen konnten unbehelligt abmarschieren, wobei finnische Zivilisten sich ihnen anschlossen. Das Baltikum war nun für die Russen offen. Die deutschen Schiffsgeschütze mussten eingreifen, um zu verhindern, dass die ganze Nordfront aufgerollt wurde. In Kurland kämpfte, abgeschnitten und nur von See versorgt, eine kleine deutsche Armee bis zum Kriegsende.
Dann im Oktober 1944 zum ersten Mal Sowjets in Ostpreußen. Ein ostpreußisches Grenzdorf, Nemmersdorf, konnten die Deutschen zurückerobern. Der damalige Unteroffizier Horst Bukow war an dieser Wiedereinnahme von Nemmersdorf beteiligt. Er berichtet.
Vor Nemmersdorf konnte ich selber sehen, dass ein Treck zusammengeschossen und in den Straßengraben geworfen war und ein Teil von getöteten Zivilisten. Und bei genauer Betrachtung waren es also Treckangehörige, die für mich, für die damalige Zeit, auf bestialische Art und Weise von den russischen Verbänden, die in Nemmersdorf waren, getötet worden sind. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Männer mit eingeschlagenen Köpfen, Frauen, die vergewaltigt worden sind, bei einigen der erwachsenen Leichen steckte zum Teil ein russisches Bajonett oder eine Eisenstange oder etwas anderes, was sie auf den Wagen gefunden haben, in der Brust oder im Unterleib. Die Frauen waren geschändet. Oder aber die Kleinkinder, die man wahrscheinlich an den Füßen gepackt hat und dann mit dem Kopf gegen die Räder des Treckwagens geschlagen hat, sodass also der Schädel zertrümmert war.
Jetzt wurde erstmals deutsches Land besetzt. Eine blutige Welle sowjetischer Rache begann. Hartnäckig bekämpften die deutschen Soldaten den sowjetischen Gegner an der Grenze ihrer Heimat. Russische Panzer in Ostpreußen.
Die materielle Überlegenheit der sowjetischen Kriegsmaschine, Ergebnis der eigenen Rüstung und der amerikanischen Hilfe, erwies sich von Tag zu Tag mehr.
Im Westen hatten sich die deutschen Armeen inzwischen eindeutig als die Schwächeren gezeigt. Immerhin war ihnen hier im September noch ein Abwehrerfolg gelungen. Ein waghalsiges britisches Luftlandeunternehmen am Niederrhein war bei Arnheim gescheitert. Noch einmal konnte man in deutschen Wochenschauen britische Kriegsgefangene sehen. Das änderte nichts daran, dass auch im Westen der Krieg bis an die deutschen Grenzen vorgerückt war. Dieser Erfolg konnte den alliierten Vormarsch nicht ernsthaft stoppen. Die Situation wurde immer kritischer. Im Reichsgebiet richtete man sich auf den Kampf bis zur letzten Patrone ein.
Auch Trier gehört zu den Städten, die das Gesicht des frontnahen Sieges zeigen. Die Menschen dieser Städte aber ertragen die drohende Nähe der Front mit dem Gleichmut, der aus der Notwendigkeit dieses Krieges entstanden ist und Frontcharakter aufweist. In der nächsten Minute schon ist es anders. Bomber und Tiefflieger fegen über Stadt und Land und verändern in Sekunden das Bild. Das Klingeln der Straßenbahnen, Signale der Wagen, das Fahren der Räder werden abgelöst durch das Heulen der Motoren, das Schießen der Flakabwehr und den Einschlag berstender Bomben.
Die aggressive Stimme des sogenannten großdeutschen Sprechers aus dem Reichspropagandaministerium klingt vielen Deutschen, die diese Zeit miterlebt haben, noch heute im Ohr. Sie begleitete eine Stimmung, die aus Angst, Schicksalsergebenheit und letzter halber Hoffnung gemischt war. Viele Menschen flohen vor dem Krieg, vor dem es doch kein Entrinnen mehr gab.
Ah! Jeder Deutsche wurde jetzt für den letzten Kampf eingespannt. Die Amerikaner standen an der westlichen Reichsgrenze. Das hörte sich in der Durchhaltepropaganda so an.
Diese ewig Kaugummi wiederkäuenden Befreier Europas haben in Wallendorf gezeigt, dass sie vom gleichen Schlage wie Stalins Steppenhorden sind.
In Ost und West hatte der Feind nun das Reich umklammert. Anlass für das Regime, das letzte Aufgebot zusammenzutrommeln, den Volkssturm.
Zu dieser Stunde sind in allen deutschen Gauen die Bataillone des Volkssturmes zur Vereidigung angetreten. In Ostpreußen werden die Volkssturmbataillone durch Gauleiter Koch vereidigt. Der Gauleiter spricht vor seinen schon im Kampf bewährten Männern.
Vom 18. Oktober an wurden alle deutschen männlichen Geschlechts im Alter von 16 bis 60 zum Volkssturm eingezogen.
Der Marsch des Volkssturms durch die alte freie Hansestadt Danzig.
Schlecht bewaffnet und schlecht ausgebildet war der Volkssturm militärisch so gut wie wertlos. Er unterstand der Partei, seiner Organisation oblag den Gauleitern. Die Gauleiter richteten in bedrohten Gebieten Standgerichte ein, die nur die Todesstrafe aussprechen durften.
Geheimer Bericht des Sicherheitsdienstes über den Einsatz der neuen Wunderwaffe. Man hängt stimmungsgemäß in allererster Linie an dem Einsatz von V1 und an der Erwartung auf den Einsatz der weiteren neuen Waffen, da man an ihre Erfolgsmöglichkeiten glaubt und sich von ihnen eine grundlegende Wende dieses Krieges zu unseren Gunsten verspricht.
Von den 9.300 V1, die auf London abgeschossen wurden, erreichten nur ungefähr 3.000 ihr Ziel. Die übrigen wurden unterwegs abgeschossen. Auch die spätere V2 konnte keinen entscheidenden Erfolg mehr erzielen. Die englische Bevölkerung nahm auch diese Raketen gelassen hin. Denn inzwischen drängte der britische Heerführer Montgomery darauf, sich schnell des Ruhrgebiets zu bemächtigen und damit den Krieg schon früher zu beenden. Doch der Vormarsch der Alliierten geriet im Spätherbst in Stock. Teils durch eine Nachschubkrise, teils durch die vorsichtige Strategie Eisenhowers, der Durchbruchsversuche nach dem Rückschlag bei Arnheim ablehnte. Die auf beiden Seiten verlustreichen Kämpfe fanden größtenteils schon auf deutschem Gebiet statt.
Ein Oberleutnant, der später fiel, schrieb am 23. Oktober nach Hause. Alles Menschsein hat aufgehört. Alles Denken ist fortgeweht wie die frühen Morgennebel in der ersten Brise, die von See weht. Man kommt sich vor wie ein kahler und sehr nackter Baum in späten Herbsttagen, der irgendwo an einer verschlammten Wegegabel über den kalten Feldern steht.
Die Zivilbevölkerung rettete sich so gut sie konnte. Die Alliierten waren ständig im Angriff, aber der Angriff kam nur langsam voran, trotz der Unterstützung durch die überlegene alliierte Luftflotte.
Caroline Hergert war 1944 Schwesternhelferin in einem Reservelazarett bei Zweibrücken.
Am Nachmittag des 16.09.44 wurde ein Sonderzug zusammengestellt mit dem Lazarettpersonal. Der Sonderzug war ausdrücklich gekennzeichnet mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und so fuhren wir über Homburg-Saar. Und hinter Homburg wurden wir plötzlich beschossen von Jagdbombern. Die Lokomotive wurde getroffen, musste halten. Und in unserer weißen Tracht hätten die Bomber sehen müssen, dass wir Personal waren. Bei Beschießung des Zuges wurden ein Sanitätssoldat und 4 Schwestern sofort getötet. Und eine Schwester wurde so schwer verwundet, dass sie später im Landstuhl starb.
Gertrud Teltscher wurde als Kind von einem amerikanischen Tiefflieger angegriffen.
Kurz vor Kriegsende fuhr ich mit dem Fahrrad über Land, war vielleicht 200 Meter vom Wald, als ein Tiefflieger kam. Nachdem ich wusste, dass die Tiefflieger Zivilpersonen angreifen, habe ich mein Fahrrad weggeworfen und mich in eine Ackerfurche geworfen. Und der hat auch tatsächlich auf mich geschossen.
Am 21. Oktober fiel die erste deutsche Großstadt, Aachen, in amerikanische Hand. Die schwersten Kämpfe aber fanden im Saargebiet statt, wo General Patton, der amerikanische Rommel, seine Truppen unermüdlich zum Angriff trieb. Hier gab es denn auch erhebliche Fortschritte der Amerikaner. Die deutsche Verteidigung wurde allmählich zermürbt. Jetzt wandte Hitler zum ersten Mal nun auch auf deutschem Boden die Taktik der verbrannten Erde an. Planmäßige Zerstörung sollte das Vordrängen der Amerikaner aufhalten. Hitler nutzte eine Schlechtwetterperiode zu einem unerwarteten Gegenangriff. Mit zwei Panzerarmeen wollte er den Alliierten in den Ardennen einen vernichtenden Schlag erteilen.
Gottfried Machatta war Ende 1944 Zugführer in einer Volksgrenadierdivision.
Wir waren damals allerbester Stimmung. Wir hatten Nachschub erhalten. Wir sahen Waffen, die wir früher nicht gesehen hatten, riesige Panzer, den Königstiger zum Beispiel. Es war Nachschubmaterial gekommen, wir waren bestens ausgerüstet. Wir hatten Winterkleidung bekommen, Tarnjacken, weiß oder färbig, umzudrehen drinnen, wattierte Hosen. Die Verpflegung war ausgezeichnet, auch der Nachschub an Personal, an Soldaten war genügend da. Die ganzen Kompanien, Regimenter waren aufgefüllt worden und wir waren alle von einem großen Angriffsgeist beseelt, da es, wie uns gesagt wurde, es galt, das Reich zu verteidigen. Und das gab uns allen einen ungeheuren Auftrieb.
Am 16. Dezember traten die deutschen Verbände zum letzten Großangriff dieses Krieges an und erzielten einige Tage lang große Überraschungserfolge. Der Plan entsprach genau dem von 1940. Zwei Panzerarmeen sollten aus dem südlichen Belgien und nördlichen Luxemburg heraus die feindlichen Linien durchbrechen. Vier Tage brauchten die Amerikaner, um sich von diesem Angriff zu erholen. In den folgenden zwei Wochen wurden die Deutschen in ihrer Ausgangsstellung zurückgeschlagen.
Christoph Faulhaber schrieb über den Heiligen Abend in sein Tagebuch: Die feindliche Artillerie schießt mit allen Kalibern, Granaten mit Aufschlagzünder. Wir haben uns den Tod selbst bestellt. Ich liege abseits der Straße im Dreck und versuche mich mit Spaten, Seitengewehr und den blanken Händen einzuscharren. Die Angst gibt mir ungeahnte Kräfte. Ich bin in Schweiß gebadet, denn der Boden ist steinhart gefroren. Meine Hände bluten. Ich höre die Aufschreie der Getroffenen. Das Weihnachtsfest, bisher auch im Krieg immer gefeiert, war diesmal trost- und hoffnungslos. Das neue Jahr, das letzte Kriegsjahr, begann im alten Stil.
Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird.
Wegen der Ardennenoffensive hatte Hitler den Osten entblößt. Die Ostfront muss zusehen, wie sie zurechtkommt, hatte Hitler gesagt. Geduldig folgten Millionen von Deutschen den Befehlen ihres Führers, die eigenen Städte in Festungen zu verwandeln und sich mit dem Mut der Verzweiflung dem vordringenden Feind entgegenzuwerfen.
Nur noch wenige Verbündete, wie hier die Ungarn bei der Verteidigung von Budapest, standen den Deutschen bei.
Am 12. Januar 1945 brachen die Russen aus ihren Weichselstellungen hervor, überrollten die deutsche Verteidigung fast widerstandslos und begannen einen ungebremsten Vormarsch, der sie in knapp 2 Monaten bis zur Oder und Neiße brachte.
Das ist die Nachrichtenhelferin Erna Hirsekorn. Mit einigen Hitlerjungen rettete sie durch ihren Mut und ihre Tatkraft einen schon verlassenen deutschen Ort. Sie trägt jetzt das Eiserne Kreuz.
Als Reichsverteidigungskommissar, wie er sich jetzt nannte, ließ Goebbels keine Gelegenheit aus, um alle Abwehrinstinkte der Deutschen zu mobilisieren. Die meisten Kinder fürchteten den Krieg, aber viele spielten mit und wurden zu Helden gemacht.
Keine Nacht und keinen Tag mehr. Überall kann der Gegner sein. Überall treten ihm unsere Panzer und Grenadiere entgegen. Diese Tage und Wochen im Osten verlangen harte Herzen und harte Fäuste.
Die große Flucht aus dem Osten begann. Ungeordnet. Bis zuletzt hatte niemand geglaubt, dass die Russen so weit kommen würden. Mitten unter den deutschen Flüchtlingen marschierten russische Gefangene gegen Westen. Trotzdem jeder half, wo er konnte, kamen Tausende bei dieser überstürzten Flucht um. Pfarrer H.M. am 28. Januar. Im ganzen Osten bewegt sich auf allen Straßen ein unendlicher Flüchtlingsstrom gegen Westen. Es herrscht eine Riesenkälte. Die Menschen sterben unterwegs vor Ermattung. Die Leichen werden oft tagelang mitgeführt, damit man diese an einer Haltestelle begraben kann.
Die deutschen Lanzer verteidigten zäh die bedrohten Gebiete, um der Zivilbevölkerung noch ein Entkommen zu ermöglichen. Wie hier die Marienburg, einst Symbol für die deutsche Besiedlung im Osten.
Gespenstisch wirkte es da, dass gerade auf dem Höhepunkt des Ostpreußen-Dramas der Film Kolberg mit Fallschirm über der belagerten deutschen Atlantikfestung La Rochelle abgeworfen und dort uraufgeführt wurde. Es war der 30. Januar 1945.
Ich will ja Ihr Glauben nicht nehmen, aber ich sehe schwarz. Ich glaube, es ist das letzte Fest, was wir hier feiern.
Die Elite damaliger deutscher Charakterschauspieler wirkte in diesem Film mit.
Richter.
Das ganze Volk wehrfähig machen, das wollen Sie. Ein Volk von Soldaten wollen Sie werden. Das können wir doch gebrauchen. Herr Oberst, in den Bürgern liegt die Rettung des Vaterlandes. Auf Ihren Mut und auf Ihre Haltung kommt es an. Wenn eine Festung belagert wird, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Bürger und Soldaten.
Ach, Krieg führen ist ein Handwerk, das gelernt sein will.
Gelernt, ja. Aber ein Handwerk, Herr Oberst? Nein, ein Handwerk ist es nicht.
Aber die freien Bürger der alten Hansestadt Kolberg wollen sich lieber unter den Trümmern ihrer Mauern begraben lassen, als ihren Eid auf den König und Herrn brechen. Wir haben auf den König von Preußen geschworen.
Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum,
welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen. Sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein.
Am selben Tag der Filmuraufführung wurde das frühere KdF-Schiff Wilhelm Gustloff auf der Ostsee von einem sowjetischen U-Boot torpediert. 5200 Flüchtlinge kamen ums Leben.
Manfred Dittrich, Gefreiter der Kriegsmarine, war an der Rettung der Schiffbrüchigen beteiligt.
Frau Elfriede Neukomm war eine der Geretteten in dieser Katastrophennacht.
Ich war als Wehrmachtshelferin im Godenhafen im Luftverteidigungskommando. Und als dann der Russe immer näher kam, wurde beschlossen, dass wir evakuiert werden und kamen auf die Gustloff. Wir waren ungefähr 600 Helferinnen, alles andere waren Flüchtlinge und Kinder, die von Ostpreußen und der ganzen Umgegend kamen. Als wir auf hoher See waren, habe ich und meine Freundin uns in die Bibliothek zum Schlafen gelegt. Und mit einem Mal hat es einen ganz großen Krach gegeben. Dann gab es den zweiten Schlag und den dritten. Und dann ging das ganz große Durcheinander an. Alles hat durcheinander gerufen. Als wir auf Deck waren, war für mich der schlimmste Schock, und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Die Mütter schrien, sie warfen ihre Kinder ins Wasser. Jeder hat nach dem anderen gerufen. Also es war ein, mir läuft heute noch die Gänsehaut auf, wenn ich das alles sehe.
Wir fuhren mit äußerster Kraft an die Rettungsstelle, an die Untergangsstelle heran. Tausende schwammen im Wasser und durch die hell erleuchtete Gustloff, alle Lampen waren durch einen technischen Defekt angegangen, sahen wir die Umrisse der zigtausenden, die jetzt um ihr Leben kämpften. Wir fuhren langsam mitten zwischen die um ihr Leben kämpfenden Schiffbrüchigen hinein, mitten in die Pulks, und fingen sofort an, diese Menschen aus dem Wasser zu ziehen. Nicht nur vorn, sondern mittschiffs, hinten am Heck und links und rechts, überall zogen wir die Leute zu 10, 20, 30 in einer Minute aus dem Wasser und brachten sie sofort unter Deck. Denn es bestand immer noch die Gefahr, dass sie erfrieren konnten. Es war immerhin 12 Grad minus.
Und auf einmal kam doch ein Boot auf uns zu, und später hörten wir dann, dass es ein Torpedoboot war. Es war natürlich ziemlich stürmisch und geschneit hat es ja auch in dieser Nacht. Und bis wir dann an das Boot kamen, bis wir die Leiter hochgezogen wurden und bis wir dann alle unten im Deck, es war ein Geschrei und ein Gestöhn. Und das Schlimmste war, ich war noch sehr jung, neben mir eine Frau, hat einen Kaiserschnitt gekriegt mit einem Küchenmesser, hatten uns dann gesagt, es war ein Arzt, oder also auf jeden Fall war das auch das schlimmste Erlebnis mit.
Wir hatten immerhin 564 Menschen aus dem Wasser gezogen und versuchten, diese Menschen nun heil nach der Insel Rügen zu bringen.
Es ist aber deshalb erst recht unser unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Rettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken und unwandelbar und treu dem Gebot der Erhaltung unserer Nation zu gehorchen.
Eine einmalige Rettungsaktion lief an. Nahezu alle deutschen Schiffe und Flugzeuge im Ostseeraum waren daran beteiligt. Trotz dauernder Feindeinwirkung sind 1,5 Millionen Flüchtlinge
und 500.000 Soldaten gerettet worden. Helmut Kock, Unteroffizier bei einer Seenotstaffel der Luftwaffe, nahm an einer Evakuierungsaktion von Frauen und Kindern teil.
Es war ein furchtbares Bild, immer mit anzusehen, wenn wir landeten und sahen die Frauen und Kinder verzweifelt, weinend, Koffer und Kisten, leere Kinderwagen und herrenlose Hunde herumstreuen sahen. Es war für mich ein unvergessenes Bild, wenn die Frauen und Kinder auf unsere Flugzeuge zustürmten und wir konnten sie ja nur in beschränkter Anzahl mitnehmen. Aber es waren doch immer mehr als der 20 zugelassenen, meist über 50, und wir selber schafften es sogar einmal mit 113 Frauen und Kindern. Wir flogen diese dann ins Hinterland, nach Stralsund, nach Paro, oder setzten sie im Buch auf Rügen ab.
Hitler hatte Königsberg, wie viele andere deutsche Städte, zur Festung erklären lassen. ohne Rücksicht auf das Schicksal der Bewohner.
Die ostpreußische Hauptstadt hielt sich, ringsherum abgeschnitten, noch bis zum 4. April.
Erika Doban flüchtete aus Königsberg in die Ortschaft Medgeten.
Die Nazi-Gauleitung hatte jeden Räumungsbefehl in der Provinz verboten. Erst bevor die Russen vor den Ortschaften, den jeweiligen Ortschaften stand, kam dann der Räumungsbefehl, in der Regel viel zu spät. Der Gauleiter Koch hatte seine Familie bereits in Sicherheit gebracht und sein Schiff stand bereit im Hafen von Pillau mit Begleitschutz. Meine Mutter und ich sind auf der Flucht nach Pillau zunächst einmal nach Medgeten gegangen. Und wir fühlten uns hier sicher, weil wir die deutschen Soldaten sahen. Aber in der Nacht setzte sich das deutsche Militär kampflos ab. Und am nächsten Morgen waren die Russen im Ort. Dann begann der furchtbare Terror der Vergewaltigung, des Mordens. Ich erinnere mich, dass eine Frau weinend und händeringend ins Haus gelaufen kam und immer rief, sie haben eine Frau erschossen, weil sie sich dazwischen warb, als man ihr Kind vergewaltigen wollte. Und dann begann es auch in unserem Haus. Ich lag auf einer Couch, fast besinnungslos und fiebernd vor Aufregung und vor Angst. Ich habe an die ersten Stunden keine Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass zwei Mädchen, die in unserer Wohnung anwesend waren, sich pausenlos opferten und den Russen zur Verfügung stellten. Ich erinnere mich an eine Nacht. Da saßen die Frauen alle an den Wänden des Wohnzimmers. Ich hatte mich unter einem Stuhl versteckt. Meine Mutter hatte sich auf diesen Stuhl gesetzt, hatte eine Decke über ihre Knie gebreitet und ein Kind, meine kleine Cousine, saß auf ihrem Schoß. Rechts neben meiner Mutter saß eine Frau und links neben den Stuhl hatte sich eine alte Frau gestellt mit einem langen Rock. Sie hat die ganze Nacht neben dem Stuhl gestanden, um mich zu beschützen. Mir ist in dieser Nacht nichts passiert, aber die Frauen wurden pausenlos vergewaltigt. Nach einer Woche Terror begannen die Deutschen wieder den Ort zu beschießen. Sie eroberten ihn auch zurück. Aber die Russen haben dann zum Teil die Häuser verschlossen, Menschen, Frauen und Kinder eingeschlossen in Häusern und haben diese Häuser in Brand gesteckt und diese Menschen verbrannt. Einen anderen Teil, auch wir waren darunter, wurden auf die Straße getrieben, gefangen, abgeführt in Richtung Osten.
Dieser Film, im unzerstörten Dresden noch gedreht, wurde nicht mehr aufgeführt.
Am 13. und 14. Februar 1945 erlebte Dresden, das von schlesischen Flüchtlingen überfüllt war, den schrecklichsten aller Luftangriffe auf deutsche Städte.
Oberleutnant Richard Halm war in diesen Februartagen in Dresden.
Auch Margarete Adler erlebte diesen furchtbaren Angriff auf ihre Heimatstadt.
Am 13. Februar, ein Tag vor meinem Geburtstag, sind wir wieder mal in den Keller gegangen, da Alarm gegeben wurde. Und wir haben uns immer vergewissert, wir haben immer zum Fenster rausgeschaut, es war ja alles verdunkelt, haben wir hochgehoben und haben hinausgesehen. Und auf einmal sehen wir, da Christbäume hat man runtergeworfen, so beleuchtete, wie Christbäume sah es aus. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, so jetzt geht's los. Und wir sind schleunigst in den Keller gegangen.
In Dresden wurde nur die schöne Stadt zerstört, die Außenbezirke, wo denn mit den riesigen Industrieanlagen, die sind alle unversehrt geblieben. Dort ist keine Bombe gefallen, man hat nur das schöne Dresden zerstört. Und die vielen Menschen, die aus den brennenden Häusern flüchteten, sind in den weltberühmten großen Garten in Dresden geflüchtet. Dort sind sie beim zweiten Angriff mit Bomben so zugedeckt worden, dass da auch 20.000 Tote übrig blieben. Genau wie auf dem Hauptbahnhof sind es 21.000 Tote gewesen.
Nach der zweiten Angriffswelle sind wir wieder vorsichtig rausgekrochen aus unseren Kellerlöchern und haben gesehen, was da los ist. Wir waren erschrocken und entsetzt. Verschiedene Häuser waren mit Phosphor übergossen und das Feuer floss runter an den Hauswänden. Und dieser Feuersturm. Dreck und Feuer kamen geflogen. Gerade als würde ein übergroßer Drache Feuer speien, Feuer und Dreck speien. Es war entsetzlich. Viele Leichen habe ich gesehen, die auf den Trümmerhaufen lagen oder noch eingefroren.